1. Timotheus Kapitel 1. Ich lese ab Vers 12 einen Abschnitt bis Vers 17. Das ist der Abschnitt, der bei mir überschrieben ist mit dieser Überschrift. In manchen Bibeln stehen Überschriften über den Abschnitten, einfach zum besseren Verständnis, zur Übersicht. Überschrieben bei mir mit das Zeugnis des Apostels Paulus. Und ich lese da Vers 12 bis 17 nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Da heißt es: Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, weil ich es unwissend und im Unglauben getan habe. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Dies Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste oder auch der Schlimmste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche noch an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Dem König der Zeitalter oder dem ewigen König aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Auch dieses Amen steht hier und zeigt, dass hier der Abschnitt zu Ende geht. So, jetzt müsste ich eigentlich fragen, so wie Philippus den Mann, den Kämmerer aus dem Morgenland, der auf der Kutsche daherkam, wie Philippus ihn gefragt hat: Verstehst du auch, was du liesest? Ne? Das ist ein schwer verständlicher Abschnitt, ganz ehrlich. Geht es uns nicht so, wenn man es gehört hat? Was haben wir jetzt gelesen? Wie war das? Das ist kein Abschnitt, der in sich abgeschlossen ist mit einer Handlung, die man sich leicht merken kann. Etwa eine Geschichte, wo Jesus einen Blinden oder Aussätzigen heilt oder so etwas. Paulus gibt hier ein Zeugnis. Und er spricht jetzt ohne große Handlung einfach so eins hinterm anderen. Viele schwere Ausdrücke sind dabei. Wie soll man das verstehen? Wir wollen versuchen, in der Kürze dieser Morgenstunde da ein klein bisschen Licht reinzubringen. Ich bin an diesem Abschnitt, an diesem Bibelwort hängen geblieben, darauf gestoßen. Das war vor einigen Jahren, als ich noch in der Ausbildung war in Liebenzell, und das hatte seine Zusammenhänge. Dieser Abschnitt wird überschrieben mit das Zeugnis des Paulus. Ich bin ein gutmütiger, barmherziger Mensch, deshalb mache ich es nicht so, wie manche unserer Lehrer früher gemacht haben. Die sagten so ganz ohne Vorbereitung und ganz plötzlich so, vielleicht in der Unterrichtsstunde oder sogar vielleicht irgendwo in einer Versammlung mal: Ach du, komm doch mal kurz nach vorne und gib hier dein Zeugnis, ne? So irgendjemand rausgepickt. Wenn man das machen würde, so irgendjemand ganz spontan und plötzlich: Erzähl mal, wie du zum Glauben gekommen bist. Da gibt es einige, die sind das gewohnt und können das tun. Andere, die kriegen schon das Herz flattern, wenn sie nur dran denken, vor Menschen stehen zu müssen und irgendwas zu sagen, gell? Und dann haben sie gar keinen Freiraum mehr zu denken. Was möchte ich überhaupt sagen? Ein Zeugnis geben, so ganz plötzlich. Das war bei uns im Missionshaus so als junge Seminaristen manches Mal der Fall. Es war bei uns üblich, dass wir als Klasse oder als Gesamtseminar dann und wann an Wochenenden oder nur am Sonntag zu sogenannten Einsätzen fortgeschickt wurden. So haben wir das genannt: Einsatz, Klasse, Missionshaus, Klasse 2 oder 3, je nachdem, wo man war. Und dann hieß es, in irgendeine Gemeinde geht es, man hat Samstagabend eine Missionsveranstaltung oder eine Jugendveranstaltung gestaltet, sonntags den Gottesdienst, nachmittags nochmal eine Veranstaltung und dann ging es wieder nach Hause. Nun, wir sind mitgegangen zum Mitgestalten. Meistens blieb uns jungen Seminaristen die Predigt erspart, die hat jemand anders, Kompetenteres, halten können und dürfen. Aber wir waren zum Mitgestalten dabei. Und das sah bei uns meistens so im gleichen Rhythmus und in der gleichen Form aus. Als Klasse vorne ein Lied singen, ne? ein frisches Lied. Und dann treten die anderen alle zurück, bis auf einen, der am Mikrofon stehen bleibt. Der gibt sein Zeugnis. Nach dem Zeugnis kommen die anderen wieder vor, singt noch ein Lied und setzt sich wieder. Das war so während einem Gottesdienst Teil der Beitrag unserer Klasse. Nun, wir waren eine kleine Klasse. Wir waren zuletzt nur noch 6 Personen. Und ich weiß noch, ich hatte einmal einen inneren schweren Kampf durchzustehen aus diesem Grund hier. Es hieß, Einsatz da und da, ich weiß nicht mehr wo, Zeugnis Martin Mayer. Was sag ich, wie? Ich schon wieder? Kann doch nicht sein. Ich war doch erst dran. Ne? Sind doch jetzt die anderen erst mal dran. Rechnet man nach? Nee, die waren alle schon dran. Ich komme schon wieder dran. Warum sind wir auch so eine kleine Klasse, wo es immer wieder zu mir kommt, ne? Das ging vielleicht den anderen auch so. Was war aber mein Problem? Das Problem war das, ich wusste nicht, was Zeugnis sagen heißt. Ich hatte es bis dahin noch nicht richtig kapiert. Und ich habe krampfhaft überlegt, was sage ich denn den Leuten Neues? Oder was könnte ich denn erzählen? Ich soll erzählen, wie ich zum Glauben kam? Oder erzählen, wie mein Weg in die Mission geführt hat? Das kann man erzählen, aber da ist nichts Spektakuläres dran. Manche erzählen von einem Unfall, den sie hatten, der sie zur Besinnung gebracht hat, von irgendeiner schweren Wegführung und so weiter. Oh, da kann man zuhören, da ist man gespannt und gepackt. Da habe ich nichts zu bieten. Naja, die Leute vor mir, die kennen das noch nicht, die hören auch ein langweiliges Zeugnis an. Aber die 5 hinter mir, ne? Die Klassenbrüder, schon wieder dem Seins, ne? Schon wieder, was hat er jetzt wieder Neues zu sagen? Ist nicht bald rum. Das sind so die eigenen Vorstellungen dabei. Ob so war, ist eine andere Frage. Aber das hat mich Anfechtung gekostet. Zeugnis soll ich sagen. Was soll ich denn erzählen von mir noch? Was Gott an mir getan hat? Ja, da war selber kein Anreiz und keine Erfüllung dabei. In dieser Vorbereitung und in diesem Grübeln über das, was zu sagen sei. Und da war es, dass der Herr mir einmal die Augen geöffnet hat für diesen Abschnitt. Und ich diesen Abschnitt entdeckt habe, ich muss sagen, dank der Überschrift, die über meiner damaligen Bibel auch so ähnlich drüber stand, das Zeugnis des Paulus. Ich dachte, was steht hier? Zeugnis des Paulus. Oh, das muss ich lesen. Wie hat denn der Zeugnis gegeben? Da ist sicher was Interessantes drin, was ich brauchen kann. Und dann fing ich an zu lesen, dachte zwischendurch, naja, Paulus, Moment mal, Damaskus, der stürzt vom Pferd, das war spektakulär, das vom Lichtstrahl Gottes getroffen, ich lese es durch und da steht nichts davon drin. Naja, Paulus, der große Christenverfolger und der bei seinen Missionsreisen manches durchgemacht hat, bis hin zur Steinigung und Schiffbruch, steht nichts davon drin. Und da wurde ich wach und dachte, jetzt muss ich doch mal dieses Zeugnis genauer unter die Lupe nehmen. Wie gibt der Zeugnis von sich? Was ist ein Zeugnis? Wir kennen dieses Wort Zeugnis. Wir müssen noch was einleiten zum Gesamten sagen, bevor wir zum Text kommen. Wir kennen dieses Wort Zeugnis wahrscheinlich zuallererst von Kind auf. Woher? Aus der Schule. Ich weiß nicht, wer Kinder hat von Ihnen, der weiß, es war letzte Woche gerade wieder so weit, ne? Da haben sie so ein Blatt Papier mit heimgebracht. Manchmal ist es auch im Heft gebunden. Das gewisse Blatt Papier, das 2-mal im Jahr mit nach Hause kommt. Ich habe das als Kind auch immer durchgemacht. Das Zeugnis war für mich eigentlich und für viele Mitschüler, denke ich, ähnlich, nie so ganz das Problem. Ich als Betroffener wusste, was da drin stehen wird. Der Lehrer wusste es auch. Und es war gar nicht schlimm, so unter dem Lehrer, zwischen dem Lehrer und dem Betroffenen. Ne? Da weiß man, wie es steht. Mir hat das auch nicht ausgemacht, wenn da manchmal vielleicht eine weniger gute Note drin war. Es war nicht so sehr mein Problem. Ich spreche jetzt von mir, das könnte jeder andere, denke ich, genauso sagen. Die Schwierigkeit beim Zeugnis liegt an einer Stelle. Dass da, also zu unserer Zeit war es unten rechts, bei unseren Kindern ist jetzt auch wieder so, ganz unten rechts. Da ist so eine Linie gestrichelt oder durchgezogen, da ist drüber frei und drunter steht was in Klammern. Unterschrift des Erziehungsberechtigten oder der Eltern. Und sind wir ganz ehrlich, für die meisten Schüler ist das ein bisschen ein Punkt, wo sie sagen, ne? Da muss was hin, das kann man nicht fälschen, die Unterschrift. Man muss es vorlegen und da kommt eine Unterschrift drunter, die vielleicht manchem wieder Liebe oder Unliebe folgen mit einhandelt. Manche Predigt vielleicht, ne? Durch diese Unterschrift eines nicht beteiligten Dritten, also an den Noten ist der Schüler beteiligt und allenfalls noch der Lehrer. In dieser Zweierschaft ist das Zeugnis abgemacht. Aber durch die Unterschrift eines nicht beteiligten Dritten wird das Zeugnis erst zum Zeugnis. Warum? Da erhält es auf einmal einen gewissen Grad an Öffentlichkeitswirksamkeit. Es wird auf einmal offenbar, dadurch, dass andere Einblick kriegen. Und genau das ist der Sinn von Zeugnis. Dass auf einmal etwas offenbar gemacht wird, aufgedeckt wird, dargelegt wird, bezeugt wird. Wie steht's mit dem Schüler? Jetzt weiß es die Umgebung. Wie weit das gestreut wird, ist immer familienintern verschieden. Aber jetzt weiß es mehr als nur der Schüler und der Lehrer. Und damit ist es öffentlich in gewisser Form. Das Zeugnis des Apostels Paulus. Meine Schwierigkeit war, was gebe ich als mein Zeugnis? Was kann ich sagen von mir? Wenn man Zeugnis gibt, vorne steht, kann man selber entscheiden, was man sagt und was man verschweigt. Ne? Was sage ich von mir? Was könnte ein gutes Zeugnis sein? Was muss da alles rein auf das Papier? Dabei steht auf dem Zeugnis schon alles drauf. Um die Unterschrift geht's. Und das habe ich, muss ich ehrlich sagen, an diesem Text gelernt. Warum? Paulus sagt hier sein Glaubenszeugnis. Aber jetzt schauen Sie es mal an genau. Wie fängt Paulus sein Zeugnis an? Mit welchem Wort? Das allererste, ich. Das ist selbstverständlich. Es geht um ihn selbst. Aber dann kommt ein nächstes Wort, ein zweites Wort. Und das ist das Gewichtigere hier. Ich danke. So beginnt Paulus Zeugnis. Und damit macht Paulus, ich nehme das vorweg, eins deutlich. Er sagt, ich danke Timotheus, ich möchte dir eins sagen, alles was du jetzt hören wirst von meinem Zeugnis, das geht nicht um mich, hier geht's nicht um meine Person, um mich, sondern da geht's um eine andere Person. Und dann liest man das auf einmal in neuen, unter neuem Augenwinkel durch und entdeckt, dass in jedem Vers dieser 6 Verse dieses Abschnittes es eigentlich im tiefsten nicht um den Paulus geht, auch da, wo er von sich redet, am Rand, sondern um Jesus Christus. Dass ich das erkannt habe, dass es Zeugnis geben heißt, nicht von sich erzählen, sondern von Jesus zu erzählen. Das Zeugnis geben heißt nicht, sich selbst offenbar machen und darlegen, sondern Jesus groß machen und offenbar machen und darlegen. Da sind mir die Augen aufgegangen. Und auf einmal kommt eine neue Freudigkeit, auch wenn aus meinem Leben vielleicht nicht viel Spektakuläres zu berichten ist. Darum geht's ja gar nicht. Wie ist der Timotheusbrief entstanden? Paulus hat den jungen Mitarbeiter Timotheus herangezogen, zum Glauben geführt, mitgenommen. Er war sein jüngster Mitarbeiter. Paulus war der geistliche Vater, er der Sohn. Er hätte auch der leibliche Vater sein können vom Altersunterschied her. Und er hat ihn mitgenommen und es gab einen Zeitpunkt, da ließ er ihn zurück in einer Gemeinde. Sah so Timotheus vor eigenen Füßen stehen. Jetzt bist du dran, Gemeindeleitung. Ich muss weiter. Und Paulus ist weitergezogen und nicht bald darauf hat ein Hilferuf des Timotheus Paulus Ohr erreicht, sei es durch einen Brief oder durch Boten. Und Timotheus lässt fragen und sagen, Paulus, Hilfe! Ich bin jung, völlig unerfahren, ich bin überfordert mit Gemeindearbeit, Gemeindeleitung. Wie soll ich denn hier was tun? Ich weiß nicht mehr aus noch ein. Bitte gib mir Anweisung, Anleitung. Und daraufhin schreibt Paulus den ersten, später den zweiten Timotheusbrief. Und was ist der Timotheusbrief? Gespickt voll mit ganz praktischen Anleitungen, Anweisungen zum Gemeindebau, Gemeindeordnungen. Wie ist es mit den Männern und den Frauen, den Eltern, den Kindern, den Herren, den Sklaven, den Männern, den Frauen hatten wir schon, ne? Die Vorgesetzten, die Untergebenen und so weiter, die Diakone, die Ältesten, ganz bis ins Kleine hinein geordnet. Aber schaut man den Timotheusbrief an, das beginnt bei Kapitel 2. Und davor ist dieses Kapitel 1, wo auch, ich möchte sagen, wie so eine Art Zentrum und Kern dieser eben von uns gelesene Abschnitt drinsteht. Wie wenn Paulus dem Timotheus beibringen will und sagt, Timotheus, pass auf, ich will dir sagen, was Gemeindeordnungen sind und will dir helfen. Aber bevor wir da anfangen können, müssen wir beim Eigentlichen, beim Fundament anfangen. Wir können nicht über Gemeindeordnungen reden, wenn das Fundament nicht stimmt. Worum geht's denn eigentlich? Und dann sagt er mit seinen Worten in dieser Form seines Zeugnisses, dass das Fundament, der Grund kein anderer ist als der gelegt ist, Jesus Christus. Und sagt, wenn das klar ist, dann können wir darauf Gemeinde bauen. Was ist das Fundament deines Lebens, meines Lebens, der Gemeinde? Und dann gibt er dieses Zeugnis und sagt, es geht um mich, ich danke. Dieses Wort Danke, an dem bin ich hängen geblieben, das ist richtungweisend für den gesamten Inhalt dieses Zeugnisses. Ich erinnere mich eines Morgens, es war in Japan, eines unserer Mädchen war noch klein, wir kommen morgens ins Wohnzimmer oder ins Esszimmer und zu unserem Erstaunen ist der Tisch gedeckt. Das kommt nicht oft vor, aber da war es so. Aus irgendeiner seltenen Regung eines guten Geistes hat sich dieses Mädchen dazu hinreißen lassen, den Tisch zu decken, aus eigenem Antrieb. Ne? Und dann kommen wir rein ins Esszimmer. Oh, was ist hier passiert? War noch klein, 5 Jahre alt. Und staunen über das fertig gerichtete Frühstück, sagen, toll, können wir uns gleich hinsetzen, essen, kommt. Und da steht das Kind an einer Ecke des Tisches und überschaut ihr Kunstwerk und spricht zu sich selber, aber doch so laut, dass es in das Ohr der Eltern dringen muss. Ich danke dir, dass du den Tisch gedeckt hast. Und da haben wir uns kurz angeguckt und dann schnell nachgeholt, was wir vergessen hatten. Ich danke dir, ja, vielen Dank, ne? Es gibt keinen von uns, der sich vor den Spiegel steht und sich genüsslich selbst betrachtet und dann aus vollem Herzen zu seinem Spiegelbild zu sich sagt, ich danke dir. Das passt nicht. Das ist nicht der Sinn von Dank. Wir bringen kleinen Kindern bei, unseren Kindern, wie sagt man, sagen wir immer, ne? Wenn sie was bekommen haben. Und damit sie endlich das lernen sollen, danke. Bei uns Erwachsenen ist es doch genauso. Wir sind vielleicht Künstler hier im Verbergen oder im Anwenden von gewissen Formen, aber ob es aus dem Herzen kommt oder nicht, da müssen wir uns wirklich selber immer hinterfragen. Dank heißt, hier steckt eine Richtung drin, in diesem Wort schon steckt die drin, die immer grundsätzlich von mir, dem Dankenden, wegweist, zu jemand anders, zu einem Gegenüber, möglichst einem Du, das da ist. Das steckt im Wort Dank drin. Es ist ein Wort, eine Tätigkeit, die den anderen das Gegenüber sucht. Und das ist die Wegweisung für dieses Zeugnis. Timotheus denkt so, jetzt kommt das Zeugnis, jetzt bin ich gespannt, was dieser große Paulus zu sagen hat. Und Paulus sagt, Timotheus, schau mich an. Und wir schauen den Paulus an. Wie kennen wir ihn denn? Das war damals auch schon so. Paulus war bekannt. Der große Missionar, der große Gemeindegründer, der Missionsstratege, der die vielen Briefe geschrieben hat. Was wäre heute jeder Missionsunterricht ohne Paulus? Missiologie ohne Paulus? Man kann das gar nicht denken. Und die Erwartungen, die an den großen Mann Paulus gestellt werden. Kennen Sie die Begebenheit aus Apostelgeschichte 20? Paulus auf der Heimreise seiner dritten Missionsreise? Wo er bei seiner Lieblingsgemeinde noch einmal in der Nähe vorbeikommt. Wer weiß, was war das für eine Gemeinde? Wie hieß sie? Die Lieblingsgemeinde? Also das darf man annehmen. Er sagt das nirgends, aber das war Ephesus. Ne? Der Ort, wo er immer hat hinwollen, wo ihm bei der zweiten Missionsreise gewährt wurde, zweimal deutlich durch den Geist Gottes, durch den Geist Jesu heißt er. Und da ist er hingekommen bei der dritten Missionsreise und war dort über 3 Jahre, so lang war er nie irgendwo an einem Ort gewesen vorher. Und er hat Tag und Nacht mit Tränen unterwiesen. Und dann ist er weitergezogen und kam auf der Rückreise seiner dritten Missionsreise in der Nähe vorbei, lässt die Ältesten dort nach Milet kommen und nimmt Abschied von ihnen und sagt zu ihnen, Leiden, wartet auf mich, Bande. Und sie sagen zu ihm, dann geh doch nicht nach Jerusalem. Doch, das ist mein Weg. Und dann heißt es, sie waren traurig allermeist über das Wort, das er sagte, ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Und da haben sie an ihrem geistlichen Vater und dem Gemeindegründer und geliebten Lehrer und wie hoch Paulus angesehen gewesen sein mag, haben sie aufgeschaut und wollten ihn gern behalten und nicht verlieren. Und da hat er ein Testamentwort gegeben, ein Vermächtnis besonderer Art, wo er sagt, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, vergiss es doch. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, weg damit. Wenn ihr an mir hochschaut, seid ihr auf dem Holzweg. Es ging noch nie um mich. Es geht um jemand anders. Wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt, sagt er da, das ich vom Herrn empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen, das ist für mich mein Teil, den ich bis zum Ende durchziehen möchte. Aber mein Leben könnt ihr vergessen. Es geht nicht um mich. Und das zieht sich durch dieses Zeugnis von Anfang bis Ende durch. Es ist von dem ersten Wort, ich danke an, bis zum letzten Wort, wo es um das große Lob geht in Vers 17, ist es ein einziger Fingerzeig auf Jesus hin, auf seinen Herrn und sagt, Timotheus, hör auf mich zu schauen. Es geht nicht um mich. Schau hier hin auf den Herrn. Ich möchte mit meinem Zeugnis und mit meinem Dasein, mit meinem Leben nur Christus bezeugen. Als ich das gemerkt habe, gelernt habe, da fiel mir ein Stein ab. Es geht im Zeugnis nicht darum, dass ich von mir und nur mich und so weiter mich selbst in den Mittelpunkt stellend erzähle. Nein, es geht darum, was kann ich bezeugen? Ich soll ein Zeugnis abgeben, aber nicht über mich, sondern über Jesus. Was kann ich von Jesus bezeugen? Und so beginnt Paulus, ich danke unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, der mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Früher war ich ein Lästerer. Wieso? Hier redet doch Paulus von sich und seiner Vergangenheit. Ich war ein Verfolger und ein Gewalttäter. Aber er stellt das peinlich, seine finstere, dunkle Vergangenheit, stellt dahin und sagt, ja, das war. Wenn du auf mich schaust, Timotheus, dann kann ich dir solche Dinge nennen. Nicht viel anderes. Da war Finsternis, da war schmachvolle Vergangenheit. Aber, und nun kommt er zum Zentralen, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Das ist der zentrale Inhalt seines Zeugnisses. Hier steht ein Wort, das heißt widerfahren. In dem Luthertext bei der Elberfelder heißt, mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Mir gefällt das Lutherdeutsch widerfahren besser. Es gibt meinem Verständnis nach etwas zutreffender zum Ausdruck, was hier wirklich vom ursprünglichen griechischen Wort her gemeint ist. Das ursprüngliche Wort steht in einer grammatikalischen Form, die eine Einmaligkeit zum Ausdruck bringt. Mir ist etwas widerfahren, passt da besser. Nur gebrauchen wir dieses Wort widerfahren eigentlich mehr im Zusammenhang mit einem Unglück oder mit irgendeiner Widerwärtigkeit. Mir ist etwas zugestoßen, mir ist etwas widerfahren. Und genau das Wort braucht er hier und sagt, aber, so und so war ich, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Da sehen wir ihn. Hier ist sein Zeugnis von Damaskus. Wie er hoch zu Ross, äußerlich und innerlich, Richtung Damaskus reitet. Und wie er dort kurz vor den Toren von Damaskus gefällt wird, wie so eine reife Tanne vom Lichtstrahl Gottes. Und dann, wie er am Boden liegt, unten im Staub. Und dann, wie er das erste Wort mit dieser Macht, diesem Herrn, wechselt. Weiß nicht, das ist jetzt nicht in diesem Abschnitt drin, weiß es jemand, Bibelkunde, was das allererste Wort ist, das Paulus oder Saulus noch da im Staub liegend vor Damaskus mit dem ihm noch Unbekannten wechselt. Das allererste, ja? Ja, das allererste Wort ist das Wort Herr. Ne? Herr. Dass er hier zugeben muss, da ist jemand, der ist stärker wie ich. Und er hatte doch alle Mächte und Vollmachten des hohen Priesters und wollte nach Damaskus, um dort auch die Christen zu holen. Und dann wird er gefällt in den Staub und muss sagen, Herr, da ist einer größer wie er, mächtiger wie er. Und wir sind ganz schnell dabei, in reiner menschlicher Überlegung zu sagen, jawohl, im Schwäbischen sagt man, da hat's gebadet, gell? Da hat Gott mal zugeschlagen und dann lag er im Sand und dann war er eben am Boden zerstört. Schluss. Das war doch mal ein gerechtes Gericht Gottes diesem Gewalttäter, Lästerer und Verfolger gegenüber. Und da das Paulus dann das zusammenfassend erklärt und sagt, nein, Barmherzigkeit widerfahren, dass genau das, dass er da am Boden liegt, dass er gesagt bekommt, du kannst, wenn du möchtest, aber es wird dir schwer fallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Dass er da am Boden liegt und dann sich hineingeht in diese für ihn völlig neue Welt der Barmherzigkeit der Gnade Gottes, die ihn, den schlimmsten der Sünder, wie er sich hier nennt, begnadigt. Ich möchte das so ausdrücken. Paulus hat sich hier an der Gnade und Barmherzigkeit Gottes seinen Schädel eingerannt. Er ist gegen eine Wand gelaufen. Und das war nicht die Wand des Gerichtes Gottes. Es war die Wand der Barmherzigkeit Gottes. Der Gnade Gottes, die ihn hinabgeworfen hat. Und dann sagt er hier als Erklärung, weil ich's unwissend und im Unglauben getan habe. All dieses Verfolgen vorher. Na, das ist unverständlich zunächst. Paulus war doch bei Gamaliel unterwiesen. Paulus war doch einer der Spitzentheologen. Paulus war doch einer von den Pharisäern, die sowieso abschnittsweise das Alte Testament auswendig kannten. Es gab Pharisäer, die kannten die 150 Psalmen auswendig. Es soll sogar welche gegeben haben, die konnten großteils die Tora, die 5 Bücher Mose auswendig. Aber die hatten damals noch nicht so viel in ihrem Kopf, wie wir sagen wir heute, aber ich denke, es wäre vielleicht trotzdem noch möglich, wenn man es mal drauf ankommen lassen wollte. Nur für sie war das Inhalt ihres Glaubenslebens, ihrer Frömmigkeit. Und da hat Paulus dazu gehört. Wie kannst du sagen, unwissend im Unglauben getan? Aber das zeigt ganz deutlich sein Zeugnischarakter hier. Er sagt, ich bezeuge von jetzt ab nicht mich selbst, sondern Jesus Christus. Und alles, was ich getan habe, alles, was ich gewusst habe, meine ganze theologische Bildung und mein Wissen, ich kann es mit einem Wort zusammenfassen, Unglaube. Denn Jesus war nicht das Zentrum davon. Bibelwissen und Bibellesen schafft uns noch nicht den Glauben in uns. Es ist unheimlich wichtig, aber es ersetzt nicht das Bekenntnis. Mir ist nur eins widerfahren, Barmherzigkeit Gottes, dass er mich hineingenommen hat in den Machtbereich seiner Gnade und dass ich jetzt, ihr Leute, wo ich dann mir raufgucken, wie ihr wollt, ich verachte das, dass ich jetzt als ein Paulus bekannt sein möchte, der als Begnadigter dasteht und als sonst nichts. Und so fährt er dann fort und sagt, es war überströmend die Gnade unseres Herrn mit dem Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Ich mache einen Sprung zu Vers 16. Mir ist deshalb die Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise zum Vorbild für die, die noch an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Warum ist Paulus, dieser Paulus, der große Verfolger war, warum ist er zum Glauben gekommen? Warum hat Gott ihn geholt mit seiner Barmherzigkeit? Er sagt, es gibt eigentlich nur einen Grund. Ich sollte zum Vorbild werden für die, aha, geht's doch wieder um den Paulus? Nein, nein, es geht darum, dass Gott ihn zum Vorbild hat hinstellen wollen. Es wird von den ersten Siedlern in Amerika berichtet, vor 250 Jahren oder etwas mehr sogar, die dort hinübergegangen sind in die neue Welt und die dann ihre Kämpfe hatten, ihre Blockhütten gebaut, ihre Kämpfe hatten mit der Natur und mit vielleicht Indianern und sonst noch etwas, mit Krankheit und die ein hartes Leben am Anfang hatten, mit im Lauf der Jahre sich zu einem gewissen Wohlstand hochgearbeitet haben. Wohlstand war in der ersten Zeit der Geschichte Amerikas meistens gekennzeichnet durch lebenden Reichtum. Nicht große Familie, aber große Büffelherden. Also solche Herden, die man dann mit Cowboys, vor allem im Mittleren Westen, mit Cowboys zusammenhalten musste, oft tagelang, tagereisenweit zerstreut, riesengroße Herden. Und dann wird berichtet, dass es da sehr bald Streitereien gab. Landstreitereien weniger als Besitzstreitereien. Aber die Herde gehört zu mir, nein, die ist meine. Das war der Reichtum, ne? Und dann haben sie eingeführt, angeblich, was in Europa schon seit Jahrhunderten gang und gäbe war, man hat angefangen, die Tiere wieder zu brandmarken. Brandmarken, ein eiserner Griffel, ein eiserner Stempel mit den eigenen Initialen des eigenen Hauses oder Familiennamen, den man gegraben hat, an einer Eisenstange und dann ins Feuer, in die Glut gehalten, bis er feuerrot war und dann den Tieren aufs Fell gebrannt an irgendeiner ausgemachten Stelle. Und das war eingebrannt, dass man es nicht mehr auslöschen konnte. Und dann wusste man, aha, dieses Tier gehört dem. Besitzzuweisung, ganz eindeutig. Konnte man kaum fälschen. Paulus, dieser Vergleich hinkt etwas, aber im Prinzip ist genau das, was er hier sagen möchte. Was ich bin, Timotheus, wenn du mich anschaust, ich möchte dir sagen, was ich bin. Ich bin nichts anderes als ein Gebrandmarkter der Gnade Gottes.
dass jemand, der mich ansieht, an diesem Zeichen merken muss, aha, einer, der zu Gott gehört. Einer, der zu Jesus gehört. Und einer, der für Jesus lebt und ihn verherrlichen möchte. Wie ist das bei uns Menschen oft so menschlich? Man muss von sich selber reden, dann erkennt man sich ganz schnell wirklich wieder im Alltag. Schaut man kleine Kinder an? Wenn die zusammen sind, zusammenspielen, dann geht es in irgendeiner Form, über kurz oder lang, ganz schnell in eine Richtung, dass die irgendeine Rivalität entdecken aneinander. Und dann geht es darum, wer ist der Schnellste oder der Stärkste oder wer kann das am besten und wer jenes am besten. Sofort Rivalität. Ne? Das menschliche Bedürfnis im Kern ist das, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen oder sich selbst als der Größte, als der Beste, als der Schlimmste und so weiter darzustellen. Das ist menschliche Bedürfnis. Jemand sagte mal, naja, wenn die Kinder älter werden, dann ändert sich dieses Bedürfnis etwas bei den Jungen, die so heranwachsen, ist dann irgendwo das Bedürfnis zu zeigen, aber ich habe hier ein bisschen mehr wie die anderen und man macht es unauffällig. Irgendwo vielleicht hat man Gelegenheit, auf dem Baum mitzuhelfen und dann nimmt man 2 oder 3 Hohlblocksteine, so dass alle zugucken und sagen, das kann ich schon, ne? Oder 2 Sack Zement auf einmal. Bei den Mädchen ist es vielleicht so, dass die Zeiten dann vorm Spiegel etwas länger werden. Irgendwo muss man zeigen, ich habe vielleicht etwas, wo ich drauf achte, was meine Stärke und so weiter ist, wo ich besser bin wie die anderen. Bei den Erwachsenen, die Künstler sind im Verbergen, aber sonst genau gleich. Da sind es andere Punkte, sei es das Haus, sei es das Auto, sei es die Ehefrau, sei es sonst irgendwas. Und dann sagte mal einer unserer bekannten deutschen Evangelisten, der in ähnlichem Zusammenhang solch einen Vergleich brachte, sagte, wie ist es bei alten Leuten oder älter werdenden Leuten, wenn die Haare ausgehen und wenn die Zähne ausgehen und wenn die Kraft nachlässt und wenn die Runzeln nicht mehr verbergbar sind und wenn da weh kommt und dort Schmerzen und hier nicht mehr und da nimmer wie es war und ja, dann muss man eben entsprechend die Schwachheiten ins Licht stellen. Und ich brauche mehr Medizin wie du und ich gehe öfter zum Arzt wie du und ich kann das nicht mehr und mir tut's da weh und dort weh. Und schon wieder steht man im Mittelpunkt und wird bestaunt als der Schlimmste und dem es am schlechtesten geht. Irgendwie ist es so ein menschliches Bedürfnis, wo einfach da ist, wo der Mensch sagt, aber ich, gell? Das steckt in uns drin. Das ist ein Grundwesen vom Mensch. Das war bei Paulus genauso da. Und dass Paulus sagt, in dem Moment, wo ich hineingekommen bin in den Machtbereich der Gnade Gottes, wo ich meinen Schädel eingerannt habe an der Barmherzigkeit Gottes, da bin ich nicht mehr ich, Saulus oder Paulus gewesen. Sondern von dem Moment ab ist mein Bestreben, ein Gebrandmarkter der Gnade Gottes zu sein, öffentlich als solch einer dazustehen, den Menschen sehen und erkennen und wissen, nicht, ah, der Paulus, sondern, aha, hier begegne ich Jesus. Was haben Menschen von mir für ein Image, für ein Bild? Was habe ich selber von mir für eins? Hier können wir nur am Lernen bleiben, am Beugen bleiben, ein Leben lang. Wenn Menschen mir begegnen, begegnen sie Jesus. Barmherzigkeit widerfahren. Ich bin ein Vorbild geworden der für alle die, die noch an ihn glauben sollten. Dass sie merken sollen, für den hat's gereicht, die Gnade, dann soll's für mich auch reichen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen, von welchen ich der Erste bin. Timotheus, wenn du nach mir fragst und an mir den Paulus raufschaust und von mir groß denkst, dann will ich dir sagen, was ich bin. Und er sagt hier, von welchen ich der Schlimmste der Sünder bin. Und er sagt hier nicht, ich war der Schlimmste der Sünder. Das ist entscheidend wichtig. Er sagt, ich bin der Schlimmste der Sünder. Man ist überzeugt von seinem eigenen Verderbtsein und überzeugt von der Größe der Gnade Gottes. Und das gehört zusammen. Es wird berichtet zum Abschluss von dem alten Vater Bodelschwing, dem Gründer der Bethelschen Anstalten in Bielefeld, der bekannt war wegen seiner aufopfernden und großen Liebe zu diesen Waisenkindern und Behinderten, die in seinen Anstalten untergebracht waren. Am Schluss, während seiner Lebzeit, ging die Zahl auf über 1000
junge und ältere Menschen, die dort waren. Ein Teil Waisen, ein Teil Behinderte bis hin zu Schwerstbehinderten. Entsprechend viel Personal, dieses große Werk, das er aufgebaut hat, sein Sohn dann weitergeführt hat. Und nun wird berichtet von einer Begebenheit, jedes Jahr um die Advents- und Weihnachtszeit gab es in diesen Bethelschen Anstalten in der großen Aula mit über 1000 Sitzplätzen die Weihnachtsfeier für diese Anstalt. Und darauf haben einige schon hingelebt, darauf zugelebt. Das war also ein großer Höhepunkt im Ablauf des Jahres. Und es war jedes Jahr so, dass verschiedene Gruppen, die dazu fähig waren, von ihrem Behindertengrad oder so und so weiter, dass sie Verschiedenes aufgeführt haben auf dem Podium vorne, dass so ein großes Programm zusammengestellt wurde für die Weihnachtsfeier. Und nun war es eines Jahres so, dass eine Betreuerin mit ihrer Waisenkindergruppe von etwa 8- bis 12-jährigen Kindern sich überlegt hat, was mache ich dieses Jahr? Wir haben letztes Jahr was Größeres gemacht, ich mache was Einfacheres, ich lehre meine Kinder einfach einige Bibelverse, Bibelworte, die mit Weihnachten zu tun haben, dass wir es als Programm, Pausenfüller irgendwo so zwischen einbauen können, dass sie die Bibelworte vortragen, einfach als Wort Gottes hineingerufen in den Saal, etwas, eine Verheißung, ein Wort mit Weihnachten zu tun. Und sie hat sich einige heraussuchen lassen und hat dann auch dieses Wort dabei gehabt, hier Vers 15. Und das kam in der Reihenfolge, wie sie zugeteilt hat, einem kleinen, vollweisen Jungen von etwa 10 Jahren, auf ihn kam das zu. Vers 15, das ist gewisslich wahr und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen oder Sünder zu erretten. Weihnachten, ne? Und dann heißt es hier, unter welchen ich der Vornehmste bin. Ne? Und sie kam ins Stutzen und sagte, 10-jähriger Junge, Schlimmes durchgemacht, beide Eltern verloren, ist gar nicht fröhlich in seinem Wesen. Und ich soll ihn vor allen Leuten, vor 1000 Mann hier sagen lassen, ich bin der Schlimmste, der Sünder da auf dem Podium vorne. Ach, das kriege ich nicht übers Herz. Und das stimmt ja auch nicht ganz. Ich lasse den letzten Teil einfach mal weg. Der weiß es ja nicht. Und das Wort ist trotzdem noch wahr, ne? Und dann hat sie es einfach weggelassen. Der Junge wusste das nicht, dass hier irgendwas fehlt. Und er hat das Wort gelernt und hat es vorgetragen vorne, wo es dann soweit war, alle festlich gekleidet und erwartungsvoll in dem Saal, wie üblich der ergraute, hochbetagte Vater Bodelschwing inzwischen, vorne in der ersten Reihe sitzen bei den Zuhörern, damit er alles nah mitkriegt und hat sich auch gefreut. Und dann kam eins nach dem anderen des Programmes, die Anspiele, die Lieder und dann die Verheißungsworte und Bibelverse dazwischen. Und dann kam dieser kleine Junge, freudestrahlend am Mikrofon stehend, sagt er hier sein Bibelwort. Das ist gewisslich wahr, aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen. Es entstand so eine gewisse betroffene Stille, nur ein ganz kurzer Moment. Kenner dachten, war das alles, fehlt da nicht noch was? Ein kleiner Betroffen, so ein Moment der betroffenen Stille, nur ein Augenblick, zwei, wo man dachte, hoppla, war es das jetzt? Oder da fehlt doch noch mal ein bisschen was. Der Junge war am Ende. Und in diese kurzen Momente der beklommenen Stille über dem Saal wird erzählt, dass der Vater Bodelschwing, schon über 80-jährig, aufgesprungen ist von seinem Sitz, vorne in der ersten Reihe. Und dann hat er sich nach hinten umgedreht, in die dunkle Aula hinein, die voll besetzt war, und hat gebrüllt, so laut er konnte. Unter welchen ich der Vornehmste bin! Und dann hat er sich hingesetzt und hat sonst nichts gesagt. Das hat gepasst. Vor allem auch für diese Erzieherin war es eine Lehre, eine Lektion. Der Junge, der wusste nicht, was das bedeutet natürlich. Aber die Erzieherin. Und für die ganze Aula war es ein Zeugnis. Dass dieser Mann, an dem sie alle hochgeschaut haben, von sich so etwas sagt und lautstark das bekennt. Leute, wenn ihr an mir hochschaut, seid ihr auf dem Holzweg. Mein Leben ist dazu da, Christus zu verherrlichen. Ich lebe, doch nur nicht ich. Christus lebt in mir. Das kann man an Paulus lernen, sein ganzes Leben hindurch. Und wir tun nicht gut, wenn wir ihn heroisieren und hochspielen. Das ist nicht in seinem Sinn.
Und das ist nicht im Sinn Jesu. Natürlich lernen wir von vielen Vätern der Christenheit Großes und Gewaltiges und da haben wir große Vorbilder. Aber jedes Vorbild soll uns zu Christus weisen. Und das ist unser Lebensprogramm, dass wir sagen, ich lebe, aber Christus lebt in mir. Und mein Zeugnis, ob jetzt vorgetragen vor Leuten oder vorgelebt im Alltag, soll eigentlich nur das sein. Ich bin befreit davon, für mich selber leben zu müssen. Ich bin befreit, für Christus zu leben. Und somit schließt dieses Zeugnis, dieser Vers 17, ein gewaltiges Lob Gottes. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Preis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, noch bekräftigen. Der Anfang war der Dank. Das Ende ist dieses große Gotteslob. Und das gibt einen schönen Rahmen. In dem Rahmen mittendrin steht das Leben des Paulus. Und er sagt, eingebettet in den Rahmen der Herrlichkeit und in den Rahmen der Gnade Gottes, das soll mein Leben sein. Das möchte ich bezeugen. Damit kann man leben und sterben. Das ist das Höchste, was es im Leben zu erreichen gibt. Wir wollen uns erheben und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns von uns selbst befreit hast. Und du weißt, wie sehr wir an uns kleben. Hilf doch, Herr, in deiner Gnade, dass wir wachsen können zu dir hin, damit du durch uns leuchtest und durch uns hinausgestrahlt wirst in diese Welt. Wir können hier nichts aus eigener Kraft, aber wir danken dir, Herr, dass du es tust als der, der in uns angefangen hat, das gute Werk. Du wirst es auch vollenden. Amen. Herr, und nun bitten wir dich, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, heb dein Angesicht auf uns, schenk und erhalte uns deinen Frieden. Amen.